Sie hören einen Podcast von DRS1.
Espresso. Die Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Trotz allen Warnungen und genug Beispielen von Fällen, wo es fast tödlich sogar ausgeht, sind Schneesportler immer mal wieder neben der gesicherten Piste unterwegs. Wie ist es eigentlich rechtlich gesehen mit der Haftung, wenn ich neben der Piste ein Schneebrett oder eine Lawine auslöse, wo dann eine Suchaktion zur Folge hat? Muss ich als Auslöser vom Schneebrett oder der Lawine für die Suchaktion zahlen? Diese Frage stellen wir unserer Rechtsexpertin etwas später in dieser Sendung. Zuerst bleiben wir vom Thema her drinnen im Haus. Stellen Sie sich vor, Ihnen geht die Stereoanlage, der Computer oder die Waschmaschine kaputt. Und zwar nur darum, weil das Gerät eingesteckt ist. Das kann es geben, wenn zum Beispiel beim Elektrizitätswerk ein Fehler passiert und es auf der Steckdose plötzlich zu viel Spannung hat. Alles halb so schlimm, denken Sie denn? Der Schaden zahlt sicher jemand, entweder die Hausratsversicherung oder das EW. Das hat sich auch eine Espresso-Hörerin gedacht, hat dann allerdings erleben müssen, dass sie auf der Rechnung sitzen bleibt. Edith Gillmann.
Am 19.02. hat es im Dorf Bächli im Kanton St. Gallen einen Stromausfall gegeben. Jedenfalls in der Strasse, wo Ursula Schwager wohnt. Nach 2 Stunden ist der Strom zwar wieder geflossen, dafür hat der Handtuchradiator nicht mehr tun. Für die Frau Schwager aus unerklärlichen Gründen. Darum hat sie einem Elektromonteur angerufen.
Er ist dann das Gerät, also das Heizelement, ausbauen und hat es mitgenommen und hat gesagt, also das sei irgendwie eine Schuld von einer Panne und wir müssen das sicher nicht zahlen, die Rechnung. Und es hat also auch noch andere Nachbarn gehabt, was also mehrere Geräte kaputt gemacht haben. Und am nächsten Tag ist er nochmal reinschauen und hat gefragt, ob unsere Waschmaschine noch laufe und ob der Herd noch laufe und ob der Boiler noch laufe. Er will einfach sicher sein, dass das einzige Gerät war, das kaputt gegangen ist.
Die Panne, die der Monteur davon geredet hat, war ein technischer Defekt in einer Trafostation der SAK, von der St. Gallisch-Appenzellischen Kraftwerk. Ursula Schwager hat also angenommen, dass das Elektrogeschäft die Rechnung dann gerade direkt an das EW schickt und die Sache für sie erledigt ist. Umso mehr hat sie gestaunet, wo sie am 14. Januar dann doch eine Rechnung über 573.10 Franken bekommen hat. Daraufhin hat sie im Elektrogeschäft angerufen und die haben ihr gesagt, sie müsse das jetzt halt doch zahlen und dann von ihrer Hausratsversicherung zurückverlangen.
Und dann habe ich der Hausratsversicherung angerufen und die haben mir gesagt, wir zahlen dann keine Fönig Überspannungsschäden, nur wenn es durch einen Blitzeinschlag oder Elementarschäden oder so etwas verursacht ist. Und auf das aber habe ich dann eben meine Nachbarn angerufen und die gefragt. Und die eine Nachbarin, die hat dann gesagt, eben ihre Hausratszahlung das auch nicht. Und die haben also mehr als ein Gerät kaputt gehabt.
Gut, hat sich Ursula Schwager und ihre Nachbarn gesagt, dann zahlt doch sicher das EW. Dort ist der technische Defekt ja passiert. Allerdings mussten sie schnell merken, das EW zahlt eben nicht. Schäden, die es durch so Überspannungen gibt, haben die SAK nämlich von der Haftung ausgeschlossen, sagte Jürg Solenthaler, Geschäftsleitungsmitglied von der SK gegenüber Espresso.
Einerseits haben wir die Haftungsbeschränkung drin, weil wir selber keine Versicherung haben, weil auf das ganze Versorgungsgebiet, wo wir Versorgung geben, das eine relativ grosse Versicherungssumme, die wir schlussendlich auch wieder müssen an unsere Endkunden weitergeben.
Andererseits können wir oft auch nicht sagen, ob ein Elektrogerät dann wirklich wegen einer Panne im EW kaputt gegangen sei.
Oder ist es eben allfällig schon ein Gerät gewesen, das vorgängig geschwächt war, durch zum Beispiel Blitzeinwirkungen und nachher die Letztstörung schlussendlich dann einen Defekt verursacht.
Der Ursula Schwager, wo jetzt die Rechnung über gut 570 Franken für den kaputten Handtuchradiator sollte selber zahlen, leuchtet die Argumentation aber nicht ein.
Das ist unfair. Ich finde das nicht. Ich meine, wenn irgendjemand einen Fehler verursacht, und ich meine, für das gibt es ja in der Schweiz eine Haftpflichtversicherung, oder? Und wenn man Dritten gegenüber Schäden macht, dann sollte ja eigentlich denen ihre Versicherung da müssen, das übernehmen.
Aber was vom Gefühl her unfair scheint, verhebt rechtlich, sagt der Uli Grüter. Er ist Rechtsanwalt und Dozent für Konsumentenrecht. Laut Gesetz darf es EW schreiben, dass es für so Schäden nicht zahlt. Und der Kunde kann dagegen auch nichts machen. Ausser
die Frau müsste halt im EW entweder eine rechtswidrige Absicht oder eine grobe Fahrlässigkeit nachweisen.
Aber das beweisen, das sei so gut wie unmöglich, im aktuellen Fall sowieso. Eine Chance, dass Ursula Schwager und ihre Nachbarn den Schaden dann doch nicht selber zahlen müssen, gibt es aber noch. Laut Ueli Grüter könnte Zeiss über das Produktehaftpflichtgesetz probieren.
Strom ist ebenfalls ein Produkt und wenn dort der Schaden grösser als 900 Franken pro Fall ist, dann könnte es eventuell für den Schaden haftbar gemacht werden über das Produktehaftpflichtrecht.
Im Fall von Ursula Schwager bringt aber auch das nichts. Die Rechnung über gut 570 Franken wäre ja noch im Bereich von dem Selbstbehalt von 900 Franken. Sich mit den Nachbarn zusammentun bringt rechtlich gesehen auch nichts. Die 900 Franken die gelten eben für den einzelnen Fall. Eine Art Sammelklage ist nicht möglich. Dass Ursula Schwager die Rechnung laut Gesetz schlussendlich selber muss zahlen, obwohl sie für den Schaden nichts dafür kann, findet Sarah Stalder, Geschäftsleiterin vom Schweizerischen Konsumentenschutz, daneben. Einerseits will sich das EW mit seinen Zusatzbestimmungen aus der Verantwortung stellen, andererseits stört sie aber auch, dass wegen dem Selbstbehalt von 900 Franken auch der Weg über die Produktehaftpflicht zu ist.
Uns ist das absolut unverständlich, wieso ein solcher Artikel in einem solchen Gesetz drin ist. Und darum prüfen wir einen Vorstoss im Parlament zur Abschaffung oder mindestens zur Senkung von dem Selbstbehalt.
Auch wenn eine Sammelklage nicht möglich ist, empfiehlt Sarah Stalder trotzdem, dass die Betroffenen nicht so schnell aufgehen, sondern gemeinsam Druck machen.
Die Betroffenen sollen sich zusammentun, sollen einen Brief an das EW schreiben, die Schäden aufleisten und am besten noch eine Kopie an uns, an das Stift für Konsumentenschutz machen.
Und dann gäbe es vielleicht doch noch eine Chance. Bei anderen ähnlichen Fällen sind EW nämlich auch schon kulant gewesen, heisst es auch beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat, dem ESTI. Experten von dieser Behörde kommen zum Beispiel zum Zug, wenn sie so einen Streitfall bis zum Friedensrichter oder sogar vor Gericht geht. Damit es in diesem Fall nicht so weit kommt, würde der Josef Bruhin vom ESTI der SAK Folgendes empfehlen.
Es wäre irgendwo vernünftig, wenn man über die Kostenteilung oder Kostenteilung könnte reden könnte. Unter Umständen, dass die EW einen Beitrag daran gibt oder die EW die Kosten übernimmt.
Und wenn die EW den Schaden nicht ganz übernehmen will, dann können Sie sich gut vorstellen, dass man in so einem Fall 50-50 mache. Für diese Empfehlung hat der Jürg Solenthaler von der SAK allerdings keine Musik gehört.
Es hat auch schon Fälle gegeben, wo man ohne Präjudiz eigentlich Kostengutsprachen gemacht haben. Aber in der Regel ist es so, dass der Kunde muss selber Vorkehrungen treffen muss, weil technische Defekte können wir trotz Unterhalt an unserem Netz nicht ausschliessen. Das heisst, Kurzunterbrechungen, Spannungseinbrüche etc. können jederzeit auftreten und müssen eigentlich als Teil der Elektrizitätsversorgung akzeptiert werden.
Der Beitrag von der Edith Gillmann. Der Fall von der Ursula Schwager ist zwar ein Einzelbeispiel, Espresso legen aber noch andere ähnliche Fälle vor. Es kann also teuer werden bei Überspannungsschäden. Jedenfalls dann, wenn die Geräte wegen einer Panne im EW kaputt gehen und dann die Hausratversicherung eben nicht zahlt. Und das EW sagt, jeder Kunde und jede Kundin sei verpflichtet, sich selber vor so Überspannungsschäden zu schützen. Das Risiko, dass einem genau das passiert und man auf einer grossen Rechnung sitzen bleibt, ist zwar nicht sehr hoch, aber wenn es einem reicht, dann ist es ärgerlich und, wir haben es gehört, dann wird es teuer. Im Studio ist jetzt der Christoph Hauser. Er ist Experte in Sachen Elektrogeräte. Er macht bei der Elektroswiss Geräteprüfungen. Das heisst, er testet, wie viel Spannung dass so ein Gerät denn überhaupt verträgt. Guten Morgen, Herr Hauser.
Grüezi, Winsum.
Christoph Hauser, müssen denn elektrische Geräte keine Spannungsschwankungen aushalten?
Doch, müssen sie schon. Je nach Produktart muss ein Gerät dauerhaft zwischen 6 und bis zu 20% mehr Spannung vertragen als die Netzspannung von 230 Volt, die wir haben. Und das wird bei uns auch getestet. Dann gibt es noch die Simulation von einem Blitzschlag, respektive von dem, wo Sie müssen erwarten müssen, was noch aus den Steckdosen rauskommt in so einem Fall.
Dann geht es noch um höhere Werte.
Da wird geprüft bis etwa 1000 Volt, typischerweise bei den meisten Geräten. Da tun wir die Geräte bei uns plagen und schauen, ob die immer noch funktionieren.
Gilt das für alle elektrischen Geräte, die man im Haushalt hat?
Leider nein. Küchengeräte, Waschmaschinen, Kaffeemaschinen, Handwerkzeuge, Computer und Zubehör, wo Elektronik drin hat, muss geprüft werden mit so Impuls. Mhm. Unterhaltungselektronik, also ihre Stereoanlage, Radio, Fernsehen und so weiter, muss das nicht. Oder besser gesagt, noch nicht. Das heisst nicht, dass es gar kaputt geht, wenn es einen Blitz gibt oder eine Überspannung, aber sie haben da keine Gewissheit darüber. Mhm. Bei den Lampen ist es noch so, dass Dating mit kleiner Leistung nur mit 500 Volt geprüft werden und bei mehr Leistung sind es auch die 1000 Volt.
Jetzt haben Sie gesagt, so nebenbei bei der Stereoanlage und Videogerät noch nicht. Was heisst das? Gibt es da eine Änderung?
Da ist geplant, dass man neue Normen wird haben, wo man die Unterhaltungselektronik zusammenführen mit dem Computer.
Wo und jetzt
dann
ist
dann das auch Vorschrift, richtig. Mhm,
genau. Was kann man jetzt grundsätzlich machen, um seine Geräte vor solchen Spannungen zu schützen?
Für den Einsatz an der Steckdose können Sie Zwischenstecker kaufen oder Steckdosenleisten mit eingebautem Überspannungsschutz. Mhm. Es gibt auch Stecker, die parallel funktionieren. Die können Sie in einer freien Steckdose einstecken und die schützen dann Geräte, die an der gleichen Leitung hängen. Mhm. In einem gewissen Umkreis. Wenn Sie Hausbesitzer sind, können Sie in der Elektroverteilung Überspannungselemente einbauen lassen. Die Produkte haben in der Regel ein paar passive Schutzelemente drin und neuerdings auch anzeigen, ob die eingebauten Elemente überhaupt noch intakt sind. Der Schutzpegel, den man da erwartet, ist in etwa 800 Volt für einen heftigen Impuls. Bei weniger starken Impuls kann man etwa 600 Volt annehmen.
Jetzt ist ja aber der 800 Volt, das tut mir jetzt recht hoch. Wenn die Schutzgeräte erst dort einspringen, dann kann das ja für eine Stereoanlage oder sicher auch für eine Energiesparlampe schon zu viel sein. Die Geräte, die müssen ja eigentlich nicht so hohe Schwankungen aushalten. Das tut mir jetzt ein bisschen, ja. Schwierig.
Ja, das ist schon nicht so toll. Wie gesagt, wir haben aber Zukunft die neuen Normen, die dann allenfalls für Multimedia das Problem entschärfen. Und wo dann so eine Impulsprüfung, ein Search auch für die selben Geräte Vorschrift ist. Bei den Energiesparlampen oder den LED-Leuchten, da wird es Zukunft weisen, ob das Problem wird werden oder nicht. Ich hoffe, dass die Produkte trotzdem nicht so schnell kaputt gehen.
Kommen wir zurück zu diesen Schutzgeräten, wenn ich mir so eins zutun. Was kostet das?
Da fängt das etwa an bei 10 Franken bis um ein paar hundert vielleicht Franken. Passive Geräte, die irgendwo eingebaut sind, sind dann allenfalls teurer, wenn es ein Zusatz ist in einer Steckdosenliste mit Filter oder auch mit Steckdosenliste, die Sie sogar vom Computer aus ansteuern können. Aktive Geräte mit Elektronik drin sind dann natürlich noch viel teurer, können aber trotzdem in einem Computer sinnvoll sein.
Das sind riesige Spannungen, also nicht Spannungen, Spatzungen. Also von 10 Franken bis mehrere 100 Franken. Warum geht das so riesig?
Wenn Sie einen Netzstecker anschauen, hat der 3 Stifte. Das heisst, es gibt auch 3 Möglichkeiten für eine Überspannung zum Auftreten. Einige einfache Produkte haben nur einen Schutz zwischen 2 Stift. Andere, also dem sagt man sogenannten Schutzpfad, andere haben dann zwischen allen 3 Möglichkeiten einen Schutzpfad drin. Bei ganz guten Geräten werden so ein Schutzpfad auch noch einzeln optimiert. Das habe ich aber erst gesehen bei Produkten, die Sie für die Energieverteilung im Tableau montieren können.
Gehen wir es jetzt einmal von der anderen Seite an. Ich als Konsumentin, wenn ich jetzt ein Gerät kaufen möchte, wie erkenne ich eins, das gut schützt? Gibt es ein Label oder etwas?
Leider nein, außer vielleicht Prüfzeichen, aber die haben in dem Zusammenhang eigentlich zu wenig Aussagekraft. Die Norm verlangt zwar, dass ein erreichter Schutzpegel sollte auf dem Gerät draufstehen, aber der Endverbraucher kann in Gottes Namen nicht viel anfangen, wenn der UP 1,4 KV LPE draufsteht. Da muss auch ich als Profi manchmal ein bisschen staunen, was da draufsteht. Ein Label wie beim Energieverbrauch ist meines Wissens nicht in Sicht. Da kann man höchstens beim Fachhandel mal fragen, was die für Auskunft geben, aber ich bin auch sicher, dort muss man eine Ausbildung treiben.
Dass man dort vielleicht dann später ein bisschen mehr handelt. Richtig. Und dass man dann dort wirklich auch die Auskunft kriegt.
Es kann Sinn machen, dass Sie eine Steckdosenliste mit dem Überspannungsschutz drin kaufen. Das ist sicher ein nützliches Produkt, vor allem im Zusammenhang mit Geräten, die im Standby laufen würden. Da kann man quasi einen Überspannungsschutz mit etwas anderem Sinnvollem verbinden. Für die kommenden Ansprüche kann auch eine Steckdosenliste toll sein, weil Sie vom Computer aussteuern können. Da gibt es auch schon Produkte. In dieser Branche gibt es auch elektronische Spannungsstabilisatoren oder sogar unterbrechungsfreie Stromversorgungen, sogenannte USV, die langsam zahlbar sind. Die haben dann auch schon Überspannungsschutz drin und wenn es ganz fest scheppert, dann geht es erst ins Abkaputt und nicht in ihren teuren Computer.
Also doch einige Lösungen, die man schon kann, auch schon im Kleinen anfangen, ja, um etwas zu machen.
Ich muss aber auch sagen, wenn Sie ein eigenes Haus haben und die Elektroinstallation einfach neu machen, dann kann es durchaus Sinn machen, in der Elektroverteilung den Überspannungsschutz einbauen. Der wirkt dann für alle angeschlossenen Steckdosen.
Gibt es da einen finanziellen Rahmen? Können Sie das irgendwie,
das was kostet das? Das dürfte ja ein paar hundert Franken sein, aber im Zusammenhang mit einem ganzen Haus sanieren ist das wahrscheinlich nicht so der grosse Posten.
Und dann auch nicht mehr darauf an, sage ich mal, wenn man dann vor allem bedenkt, was man vielleicht muss anschaffen, wenn es dann eben gleich einmal putzt.
Genau.
Tipps vom Experten von Christoph Hauser, besten Dank. Er macht bei der Elektroswiss Gerätprüfungen, das heisst, er testet, wie viel Spannung das Gerät verträgt. Weiter im Espresso, wo es auch jetzt um Haftpflicht geht, wie im ersten Fall. Ganz ein aktueller Fall. Von der Piste folgende Ausgangslage. Am letzten Samstag haben drei junge Männer im St. Gallischen Gamser Ruck abseits von der Piste ein Schneebrett ausgelöst. Alle drei sind unverletzt geblieben, haben aber vergessen, das Schneebrett zu melden. Entdeckt worden ist es von Spaziergängern und die haben es dann gemeldet. Es ist eine Suchmannschaft ausgerückt, wo keine Verschüttete gefunden hat zum Glück. Und nach einer gross angelegten Suche mit Hunden und Helikopter haben die Retter Entwarnung gegeben. In der Zwischenzeit hat die Polizei die drei Männer ermittelt. Ihnen werden jetzt die Kosten von dieser aufwendigen Suche in Rechnung gestellt. Um eine Suchaktion zu verhindern, hätten sie sich sofort müssen bei den Bahnbetreibern melden. Und das haben sie eben nicht gemacht. Im Studio ist jetzt unsere Rechtsexpertin Doris Longo. Guten Morgen, Frau Longo.
Guten Morgen, Frau Dünser.
Wie ist das? Kann man voraussetzen, dass Wintersportler wissen, dass sie das melden müssen, auch wenn nichts passiert?
Ich kann nicht sagen, dass man es voraussetzen kann. Normalerweise denken wir nicht daran. Aber wenn man ein bisschen nachdenkt, dass man eben das Schneebrett ausgelöst hat und da vielleicht sogar können andere Menschen davon betroffen sein, dann kommt man schon darauf, dass man da Kosten verursacht hat. Und darum ist es sicher gut, wenn man das dann meldet.
Warum müssen denn die drei Männer, obwohl ja jetzt zum Glück niemand verschüttet worden ist, die Kosten übernehmen?
Weil sie die Suchaktion ausgelöst haben. Die Polizei hat ja unter anderem die Aufgabe auch, Vermisste zu suchen, wenn es so eine Lawine runtergeht. Und sie muss entsprechend die Hilfsmittel beiziehen, wie da auch Suchhunde, Suchtrupps, sogar Träger mit Helikopter. Und sie hat die Möglichkeit, nach der gesetzlichen Grundlage so Kosten auch den Betroffenen zu überlegen, also denen die Kosten zu verlangen.
Also kann man es ganz klar festhalten, man muss melden, wenn so etwas passiert.
Das würde ich meinen. Auf jeden Fall, wenn man damit muss rechnen, dass man das Ausrücken von der Polizei und weitere Hilfstruppen veranlasst hat, sollte man es auf jeden Fall melden. Dann kann man nämlich auch bessere Hinweise geben, wie weit man suchen soll, was für Mittel nötig sind und so auch die Kosten beschränken.
Jetzt bei dem Schneebrett in dem geschilderten Fall ist es ja zum Glück glimpflich ausgegangen. Es ist niemand drunter gekommen oder verletzt worden. Nehmen wir einmal an, es geht nicht so glimpflich aus. Wenn ich oder andere Personen in eine Lawine geraten, die ich ausgelöst habe, oder wir selber, und zwar neben der Piste, und wir kommen dank der Rettung und eventuell auch der Regen wieder heil raus, wer zahlt?
Das ist auch so, dass dann die Polizei, die ja die Kosten primär verursacht oder veranlasst hat, nicht verursacht, sie einem Verursacher kann auferlegen. Kann. Muss nicht. Ja. Also da ist man natürlich auch betroffen, wenn man sie nicht selber ausgelöst hat. Das kann auch Anlass sein, dass man einen Teil der Kosten muss tragen.
Das ist jetzt alles außerhalb der Piste. Jetzt nehmen wir mal eine andere Möglichkeit. Wenn ich beim Variantenfahren zum Beispiel eine Lawine auslöse, die dann bis auf die markiert gesicherte Piste runterkommt und Menschen verschüttet.
Ja, das kann sowohl mich betreffen, wenn ich die Lawine ausgelöst habe, vor allem dann, wenn ich es jetzt besser wissen konnte und weil ich zum Beispiel eine Abschrankung durchbrochen habe, noch mit Bike fahren, wo ich nicht hätte dürfen. Aber es ist auch eine Frage von der Bergbahn, weil es ist ja so Unglück dann in der Piste passiert. Die Bergbahn muss eine Piste zur Verfügung stellen, die sicher ist. Sie darf also auch nicht gefährdet sein durch Lawinen, die könnten ausgelöst werden außerhalb von der Piste. Und wenn da die Bergbahn nicht ganz nach ihren Möglichkeiten abgesichert hat, dann wird sie haftpflichtig.
Jetzt gibt es noch einen anderen Fall, der kommt ganz selten vor und gleich hat es schon gegeben. Wer zahlt und haftet, wenn ohne fremde Wirkungen wie Alivine oder ein Schneebrett Menschen auf der gesicherten Piste erfassen? Also wenn die Lawine schon auf der Piste abgeht, wo eigentlich sicher ist und man kehrt.
Müsste sicher sein, ja. Da ist natürlich auch wieder die Bergbahn im Fokus. Sie muss ja, wie gesagt, eine Piste zur Verfügung stellen, die wirklich sicher ist. Nach dem menschlichen Ermessen muss sie alles machen, Verbauungen rundum, dass nichts passieren kann. Wenn sie da Fehler gemacht hat, dann haftet sie. Wenn sie keine Fehler gemacht hat, wenn sie alles nach dem menschlichen Ermessen möglich gemacht hat, um so etwas zu verhindern, und es passiert trotzdem, dann werden die Kosten, die da verursacht werden, die können auferlegt werden denen, die dann da involviert sind, die also daraus gerettet werden
müssen. Kommen wir nochmal zurück zur Ausgangsgeschichte, zu den drei, die ausgelöst haben und nicht gemolden haben. Gibt es eigentlich Versicherungen, wo man sich absichern kann, wenn man jetzt ohne Wählen und ohne Wissen auch so eine Suchaktion auslöst?
Ja, das gibt Versicherungen und ich meine, das ist ratsam. Es gibt Situationen, wo man selber in einen Unfall reinkommt, betroffen ist. Dann hat man durch die obligatorische Krankenversicherung einen gewissen, aber nur einen Teilschutz für so Kosten. Wenn man dann angestellt ist und eine obligatorische Unfallversicherung hat, dann steht es in den Leistungsverpflichtungen von der Versicherung, in den Gesetzen, dass sie muss notwendige Rettungsaktionen zahlen. Wenn es aber um eine Suchaktion geht, wo gar kein Unfall passiert ist, also wenn man selber nicht betroffen ist, also zum Beispiel eben, es ist eine Lawine runtergegangen, es könnte sein, dass man drin ist, weil man ist nicht rechtzeitig heimgekommen, man hat die anderen wirklich veranlasst, durch sein Verhalten so eine Suchaktion zu starten, dann zahlt natürlich die Unfallversicherung nicht, weil kein Unfall passiert ist und trotzdem sind sehr, sehr hohe Kosten entstanden, besonders wenn die Rega dabei ist, sind sehr schnell sehr hohe Kosten da und die würde dann nur deckt, wenn man eine zusätzliche Versicherung hat und das kann man machen bei jeder Versicherungsgesellschaft. Man kann auch beim TCS, beim ACS solche Versicherungen machen und als Gönner von der Rega ist man geschützt gegen solche Kosten.
Also in dem Fall wäre das eine Empfehlung?
Würde ich sehr empfehlen. Man weiss ja nie, wenn man, ob man nicht in eine Situation geratet, wo man die Rega oder die Hilfe von der Polizei braucht.
Unsere Rechtsexpertin Doris Longo, besten Dank für die Ausführungen. Das war das Espresso vom Dienstag, vom 3. Februar.
Espresso.
Sie hörten einen Podcast von DRS1.